Erster deutscher Videospiel-Podcast. Der Podcast des Game 30 Forums. Und jetzt viel Spaß mit der Online-Konferenz.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohrleit. Und das hier ist die 84. Folge des ersten DVP, aufgenommen am Mittwoch, den 9. Juli 2008. Mein Name ist Hobbs und ich sitze ganz allein hier in den Heiligen Hallen, aber ich bin doch nicht allein, denn zugeschaltet in die Heiligen Hallen sollte jetzt sein Game 30 Mitglied Lucky KVD.
Hallo Hobbs, hallo liebe Hörer.
Hallo Lucky, und ebenfalls zugeschaltet ist Game 30 Administrator Blue Banshee. Herzlich willkommen.
Moin Moin.
Jungs, wir drei zusammen, wir wollen heute die Sommer-Special XXL Edition aufnehmen, denn die Heiligen Hallen werden jetzt bald mal schließen und gehen in die Sommerferien. Ich zugegebenerweise auch, und deswegen werden wir mindestens für 4 Wochen keinen neuen Podcast aufnehmen. Deswegen dieses Mal eine lange Folge mit vielen interessanten Themen, keinem Spieleflirt, dazu komme ich später, und hoffentlich gut aufgelegten und gut vorbereiteten Moderatoren.
Immer.
Immer.
Wie sieht es denn bei euch aus, urlaubstechnisch?
Ich bin durch. Ich durfte schon im Juni 2 Wochen lang auf Teneriffa in der Sonne liegen und jetzt darf ich bis Ende Oktober durchziehen. Juhu.
Und Lucky, bei dir?
Mein Urlaub ist auch schon vorbei. Ich habe die Zeit genutzt. Im Februar ist ja meine Tochter geboren und ich habe meinen Jahresurlaub dazu genutzt, Windeln zu wechseln, zu füttern und mein Baby sozusagen zu versorgen.
Sehr lobenswert, wie ich finde. Super. Okay, dann bin ich ja das einzige Glücksschwein hier bei uns in der Runde. Finde ich natürlich persönlich auch ganz gut. Und ich habe ja mehrere... Wie bitte?
Egoist.
Und ich habe ja mehrere Themen vorbereitet, beziehungsweise wir drei haben sie gemeinsam vorbereitet. Wir wollen heute sprechen über das Firmware-Update für Sony's PlayStation 2008. Quatsch, wie hieß denn das? 2.40 oder 1.40?
2.40.
Genau, 2.40. Genau, so ist es richtig. 2.41. Wir wollen sprechen über einen Skandal bei einigen Blockbuster-Titeln in diesem Jahr. Wir wollen sprechen über die E3. Nur für die diesen Podcast jetzt später hören, am Tag der Aufnahme, 9. Juli, liegt die E3 noch vor uns. Also wir wissen noch nicht genau, was da besprochen wird. Wir werden heute mal ein bisschen mutmaßen. Wir sprechen über unrentable Konsolen, über die Videospiel-Highlights, die wir noch so erwarten im zweiten Halbjahr 2008. Und statt des Spieleflirts werden wir alle drei, jeder für uns, unser bisheriges Lieblingsspiel des Jahres 2008 vorstellen und erläutern. Beginnen wir am besten mit der Firmware-Update 2.41. Wenn ich jetzt das richtig erinnere, dann war es so, dass die Sony-Welt darauf gewartet hat, für die PlayStation 3 endlich das Firmware-Update 2.40 zu bekommen. Dann war es auch draußen. Dann sind anscheinend ein paar Festplatten bei der PlayStation 3 über den Jordan gezogen. Dann hat man dieses Update wieder vom Netz genommen und ein paar Tage später wieder reingestellt. Und jetzt gibt es jeweils am Tag der Aufnahme wiederum ein neues Firmware-Update 2.41. Lucky, kannst du uns mal erklären, was hat es da auf sich? Hat sich Sony da selber jetzt ein Bein gestellt oder ist jetzt alles toll?
Also ich glaube nicht, dass die Festplatten über den Jordan gewandert sind, sondern das Betriebssystem hat sich offensichtlich bei einigen Motherboard-Revisionen, die Sony wohl hatte, festgefahren. Einige haben daraufhin ihre Festplatte ausgebaut, formatiert, wieder reingesteckt und dann lief das System wieder hoch. Natürlich hat sich Sony da ein ganz böses Bein gestellt, denn die Qualitätssicherung ist da wohl total in die Hose gegangen. Ein so wichtiges Feature wie das Ingame XMB und bei unserem letzten gemeinsamen Podcast hattest du es ja schon so ein bisschen, dafür habe ich Achievement Points, ne, und endlich kommt für die PS3-Jünger auch das Trophäensystem und das geht in die Hose, das war natürlich nicht so schön. Ich habe inzwischen das Update installiert, das 2.41, also als ich das gehört hatte, dass es das 2.40 gibt, bin ich zu spät dran gewesen, da war schon wieder vom Server, Gott sei Dank. Und ich habe jetzt das 2.41 installiert und feine Sache, kann ich nur sagen, feine Sache.
Also bei mir geht übrigens beides. Ich habe 2.4.0 installiert, da hatte ich gar kein Problem. 2.4.1 jetzt auch nicht. Bluebench, wie sieht es bei dir aus? Hast du das Firmware-Update mittlerweile auch auf deiner PlayStation 3?
Ich habe es noch nicht drauf, hatte mich eigentlich letzte Woche massiv geärgert, dass ich nicht zu Hause war, um mit rumzuspielen. Dann sah ich im Internet die ersten Kommentare, dass das alles nicht so rund läuft, dass die ersten PlayStation-Betriebssysteme verreckt sind. Und war dann doch ganz froh, dass ich eigentlich so ausgelastet war, jobtechnisch, dass ich nicht rankam. Jetzt habe ich gestern gelesen, dass es 2.4.1 wieder online ist, aber mir hat bisher einfach die Zeit gefehlt, mich mal ein halbes Stündchen hinzusetzen und das Update durchlaufen zu lassen.
Ja,
aber
das kostet ja auch für seine Zeit.
Ich brauche ungefähr knapp eine halbe Stunde für runterladen und draufmachen, allem drum und dran. Das ist okay. Man muss ja nicht dabei sitzen und gucken, wie die Bytes durch die Leitung tröpfeln. Am Wochenende werde ich es mir geben.
Sag mal, dieses Firmware-Update, das füllt ja eine ganze DIN-A4-Seite bei mir. Aber Lucky, konzentrieren wir uns mal auf die wichtigsten Keys. Also du hast eben schon genannt das Menüsystem und auch das Trophäensystem. Kannst du uns das noch ein bisschen besser erläutern? Was ist da jetzt möglich?
Wenn du in einem Spiel dich befindest, dann kannst du durch kurzes Antippen der PlayStation-Taste das XMB starten, kannst dann dort zum Beispiel Nachrichten bearbeiten, gucken, wer online ist, so eine Geschichten machen. Was nicht geht, ist wohl das XMB zu starten, wenn du ein Video guckst. Das geht nicht, also es geht nur aus Spielen. Und es sind nicht alle Funktionalitäten freigeschaltet. Also ein paar Einstellungen und so kannst du nicht nutzen. Dann sagt er zu dir, du musst erst das Spiel verlassen, was in der Regel ja auch logisch ist, weil die Konsole oder das Spiel nicht rein Multitasking-mäßig ausgelegt ist. Ja, und das Trophäensystem, da kann ich noch nicht allzu viel zu sagen, weil alte Spielstände werden nicht akzeptiert. Du musst also Spiele haben, wo das passt mit den oder wo das Trophäensystem bereits integriert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da habe ich noch nichts ausprobiert. Ich habe also noch kein Update oder so runtergeladen. Warhawk wäre ein Spiel, was ich habe, was wohl angeblich geht. Aber wie gesagt, da habe ich noch kein Update runtergeladen. Kann ich noch nicht so viel zu sagen.
Okay, super. Ich kriege gerade während unserer Aufnahme ein Fax eines anderen Podcasts zugeschickt, aber zu dem Inhalt später mehr. Trophäensystem. Es gibt aber noch kein Spiel, was das Trophäensystem unterstützt. Ist es richtig?
Ich glaube, Warhawk unterstützt es.
Das hast du gerade gesagt, stimmt.
Es gibt noch irgendein anderes Spiel, was es unterstützt. Ich weiß jetzt leider den Namen, ich habe vergessen.
Es muss doch möglich sein, für diese Blockbuster-Spiele wie Gran Turismo 5, meinetwegen Uncharted oder so, da nachträglich noch Trophäen einzubauen, oder geht es nicht mehr?
Also ich vermute mal, dass bei den Sony-eigenen Spielen auf jeden Fall was kommen wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es aber so, dass zum Beispiel Call of Duty 4 da nichts mehr machen wird. Da gab es so eine Pressemitteilung, wenn ich das richtig gelesen habe, dass das Trophäensystem da nicht unterstützt wird. Ja, finde ich ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin, aber...
Auch Naughty Dog haben gesagt, dass sie nichts tun werden an Uncharted zum Beispiel, weil es da ja schon ein quasi internes Trophäensystem gibt mit den Punkten, die du dir erspielen kannst, und auch dort werden sie keine Trophys nachreichen. Also ich denke, das wird nicht bei vielen Spielen der Fall sein, dass die per Patch nachgereicht werden, zumal man ja auch Leuten hören, dass mit Einspielung des Patches nicht die Trophäen automatisch freigeschaltet werden, sondern man sie quasi erneut erspielen muss. Das heißt, alles das, was du schon wieder gemacht hast im ersten halben Jahr oder in den letzten 12 Monaten, kannst du dann nochmal an der PS3 machen, wenn du die ganzen Titel nochmal spielen möchtest, nur um die Trophäen zu kriegen.
Finde ich aber ehrlich gesagt gut.
Weil also ich dachte, es kommt immer auf den Titel drauf an. Bei manchen erkennt er das sofort? Nein?
Nein, also Sony hat dazu wohl sich geäußert, wenn ich auch, wie gesagt, ich musste jetzt die Quellen suchen, aber dass sie genau das nicht wollten, sondern man muss es neu erspielen, damit es sozusagen dass es keinen Trophäenbetrug gibt. Weil sie wollen, also dieses Trophäensystem wollen die wohl ernsthaft weiterverfolgen, weil das ist ja der Einstieg in Home. Ja. Die Trophäen, die du wohl erspielst, die wirst du nachher auch in Home in irgendeiner Form verwenden können. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Sache, um gegen das, wie heißt Achievement-System bei der Xbox, ein bisschen gegenstinken zu können. Es ist eine hochmotivierende Sache und ich denke, die Hersteller der Spiele, die es jetzt kein Patch nachreichen, tun sich keinen Gefallen, weil sie würden die Spieler nochmal an ihr Spiel setzen.
Also ganz ehrlich,
dass sie irgendwas anderes kaufen.
Also ich muss mich nicht nochmal 20 Stunden vor Ratchet und Clank setzen, um es von vorne zu spielen, um alles nochmal freizuspielen. Das Spiel ist gut, aber ob ich nochmal 20 Stunden mich davor setzen muss oder Uncharted, gut, das waren nur 9, aber auch das habe ich einmal durch. Ich meine, man hat auch irgendwann mal alles gesehen. Nur um auf irgendeinem Konto ein paar Trophäen oder Punkte stehen zu haben.
Ja, da muss ich mal sagen, denkt nicht so sehr an euch. Jetzt sind wir zwar hier in der Game 30 Community und da wird tendenziell und
beim das ersten eine deutschen Videospiel-Podcast.
Ja, na klar, aber unsere Mutterseite ist ja die Game 30-Seite.
Unsere Mutterseite ist die Game 30-Seite, das ist richtig.
Und hier sind sicherlich eher Spieler, die auch öfter mal ein Spiel kaufen. Das ist bei anderen natürlich nicht so. Wenn du guckst, ein Spiel für die PS3 kostet so zwischen 50 und fast 70 Euro manchmal. Da sind bestimmt viele bei, die öfter mal und in höheren Leveln und welche Möglichkeiten manche Spiele auch bieten, das öfter durchspielen. Und ich glaube, da wären sicherlich auch welche bei, die nochmal nur wegen den Trophäen es nochmal durchspielen würden. Da bin ich ziemlich sicher.
Mag sein.
Ja. Wir haben eher das Problem, dass wir das nächste Spiel haben und dann keinen Bock mehr haben, das alte zu spielen. Ne? Das ist vielleicht bei nicht allen Leuten so.
Letzte Frage. Was mache ich jetzt, wenn ich eine PlayStation 3 habe und sie nicht angeschlossen habe ans Internet? Dann ärgere ich mich tot, dass ich das nicht bekomme? Oder bekomme ich das auf irgendeine andere Weise auf meine PlayStation 3?
Ich glaube, du kannst dir das Update runterladen, auf den USB-Stick ziehen und dann vom USB-Stick installieren.
Ja, und ganz wichtig, es geht nur vom USB-Stick. Eine Installation von Datenträgern wie gebrannten DVDs verweigert das System.
Ah ja, siehst du, da hast du mehr Infos als ich.
Was ist mit der Google-Bar, die integriert worden ist?
So ein bisschen Browserspielerei, ne? Das ist da, dass man also da jetzt, dass man direkt in ein Feld, ohne dass man großartig im Browser geht, einen Suchbegriff eingeben kann, dann poppt der Browser hoch und dann wird automatisch die Google-Suchergebnisse angezeigt. Im Prinzip das, was man als erstes immer deaktiviert, wenn irgendwelche tollen Programme Google-Suchbars, Yahoo-Suchbars oder weiß der Geier was installieren will.
Sie haben ja nur nachgezogen. Bei der PSP gibt es das ja schon jetzt seit dem letzten 4.0er-Release, wobei man sagen muss, wenn wir uns gerade über Systemupdates unterhalten und dann auf das Systemupdate 4.0 von der PSP kommen, dann laufen mir gerade die Tränen runter.
Wieso denn?
Vieles, was erhofft war, ist nicht gekommen.
Was ist denn los? Du heißt doch schon Lucky, du darfst ja nicht die Tränen kommen.
Ja, man hat mehr erwartet. Also ich hatte deutlich mehr erwartet, DivX-Unterstützung und hier und da noch ein bisschen was, aber ist ja alles nicht gekommen, es sind ja nur kleine marginale Änderungen gewesen. Wäre schön, wenn die sich noch ein bisschen mehr anpassen und der Abgleich zwischen PSP und PS3 da wäre.
Gibt es eigentlich auch ein Firmware-Update irgendwie vom Nintendo DS? Habe ich irgendwie noch nie gehört, oder?
Ich wüsste jetzt auch nicht, dass man da irgendwas einstellen oder patchen müsste.
Ja, das Problem ist, man könnte sicherlich was patchen, aber Nintendo will das ja nicht.
Oder so.
Nicht so innovativ wie Sony, haha.
Wo wir jetzt schon sehr schön wo wir beim nächsten Thema sind. Wie gesagt, für uns am Tag der Aufnahme liegt ja die E3 noch vor uns. Was können wir denn da erwarten? Was vermuten wir denn mal? Lass uns doch mal spinnen. Eventuell sind einige Hörer jetzt, die das hören und da lief die E3 schon, die lachen sich kaputt, weil wir total daneben lagen. Aber vielleicht sind die auch total erstaunt, dass man sagt, guck mal, die Jungs da haben das schon vorher gewusst. Guido, Quatsch. Blue Banshee, wie auch immer, sag mir bitte, was denkst du denn, was erwartest du denn?
Naja, es ging ja vieles schon durch diverse Podcast-Gerüchte, dass Microsoft auf der Messe, auf der Pressekonferenz einen Mega-Deal mit einem japanischen Publisher vorstellen wird, dass man eventuell sogar Sega aufkaufen möchte, ob das jetzt wirklich so funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Der Motion Controller, die Wunderfuchtelwaffe für die 360 wird mal wieder in den Raum gestellt. Nintendo hat mit dem Wii riesen Erfolge gefeiert aufgrund dieser einfach zugänglichen Steuerung. Jetzt möchte Microsoft auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Das ist wohl auch ziemlich gesichert, zumal es da wohl auch schon Spieleentwicklungen von Rare in der Richtung geben soll. Dann hat Microsoft selber gesagt, sie werden zur E3 etwas vorstellen, was das Online-Gaming auf der 360 komplett revolutionieren wird, was dahinter steckt. Ja, damit waren sie natürlich sehr sparsam, um zu sagen, sie haben gar nichts darüber verraten. Die wildigsten Gerüchte sind bei uns auch in der Community ins Kraut geschossen. Kommt da vielleicht sowas wie Home oder wie Second Life, nur dass es halt sofort da ist und läuft, im Gegensatz zu Sony, die es 6-mal ankündigen und nix ist da.
Das ist ein interessanter Gedanke, oder?
Ja.
Also Moment, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es unbedingt toll finde, aber ich könnte den Jungs von Microsoft das schon zutrauen. Die haben die Bilder von Home gesehen, dachten vielleicht, scheiße, das ist natürlich eine gute Idee und lachen sich kaputt, dass Sony es nicht auf die Reihe bringt und sagt, weißt du was, jetzt machen wir es schneller.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Sony nicht, Quatsch, dass Microsoft nicht komplett diesen Home-Gedanken aufgreift, aber sie werden irgendeine Social-Komponente einbauen. Ob das in Form von Gruppen ist, die man bilden kann, oder von bitte, bitte, bitte Chats mit mehr als einer Person, also Voice-Chats oder ähnlichen Geschichten. Ich glaube nicht, dass sie Home oder Second Life 1 kopieren werden. Aber sie werden, denke ich, am Xbox Live Service irgendwas tun, dass der einfach dadurch, dass Sony jetzt auch mit dem 2.4.1er-Update aufgeholt hat, wieder ein bisschen weiter wegzieht, dass man Sony wieder ein bisschen was zu knabbern vor die Füße wirft, dass die nicht in Versuchung kommen, sich als Sieger zu rühmen. Mhm. Aber auch Sony möchte ein bisschen was tun. Ich meine, auch das ging ja schon vorher durch. Es wird einen Videostore für die PS3 geben, ob der zur E3 kommt oder nicht. Ursprünglich angekündigt war es mal. Man möchte auch gleich extrem viel Content reinstellen, was Serien und was Filme angeht. Aber so wie ich den Laden einschätze, wie üblich, US only, und der Rest vom Fest guckt erstmal ganz böse in die Röhre, bevor irgendwer irgendwo irgendwelche Rechteverträge unterzeichnet und wir dann so das kriegen, was sowieso keiner angucken möchte.
Lucky, weißt du da mehr?
Nee, wissen tue ich nicht mehr, aber ich sag mal meine Prognose. Ich glaube auch, dass Microsoft irgendeine Web 2.0-Komponente bringen wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Markttechnisch muss man ja sagen, die Xbox 360 schwimmt ein bisschen. Also sie müssen sich auch irgendwie einen Knaller einfallen lassen. Ob es sowas wie Home sein wird, glaube ich nicht. Ich persönlich bin total gespannt auf Home, auf der PlayStation. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt zur E3 wirklich mit einem definitiven Termin kommt, wenn nicht sogar richtig kommt. Weil Sony muss jetzt was bringen. Also wenn man sich die Release-Listen anguckt und so, dann da muss jetzt mal ein bisschen Futter kommen. Das gilt für beide Sony-Konsolen. Was natürlich noch passieren könnte, ist, dass Sony ein Handheld vorstellt. Microsoft ein Handheld vorstellt. Was, denke ich, auch lange ein Gerücht ja schon war, dass es wieder so in der Versenkung verschwunden ist, dass die PS2 nochmal aufgebohrt wird zu einer Art Wii-Konsole. Das finde ich, wäre sehr logisch, weil unheimlich viele Leute eben eine PS2 haben. Und wenn man da controller-technisch was machen könnte, eine größere Marktdurchdringung hat ja im Moment keiner als die PS2.
Aber damit würden sie sich doch selbst den Markt blockieren für die PS3, oder nicht?
Ich glaube, es sind zwei verschiedene Zielgruppen. Also ich glaube, wer eine Wii-Konsole als Hardcore-Gamer hat, der hat noch eine andere Konsole. Oder interessiert sich überhaupt nicht für die Multimedia-Konsolen Xbox 360 und PS3. Also da, glaube ich, werden verschiedene Märkte angesprochen. Wir haben hier meiner Ansicht nach eine klare Verifizierung. Tja, aber was ich glaube, ist, dass Nintendo wird wohl endlich mal mit einem Festspeicher kommen, also mit einer Festplatte oder irgendwas Ähnlichem. Weil durch den Virtual Store, den sie haben, haben sie langsam Probleme, wie Jünger, dass sie das Zeug nicht mehr auf die SD-Karten kriegen. Und da muss was passieren. Also ich glaube, da hat Nintendo total den Markt unterschätzt. Ich finde es klasse, was sie machen. Das wäre für mich, also ich habe keine Wii, der einzige Kaufgrund wäre tatsächlich, dass man alte Spiele super zocken könnte. Aber da muss was kommen. Also wenn da jetzt nichts kommt, dann weiß ich nicht, ob Nintendo sich damit einen Gefallen tut.
Also das sind ja tierisch viele gute Ideen, Ansätze. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber ich möchte nochmal auf das Thema zurückkommen. Microsoft zusammen mit Sega. Lass uns darüber nochmal ganz kurz sprechen. Könnte man sich dann auch mittelfristig vorstellen, dass die gemeinsam eine Konsole wieder entwickeln, dass Sega wieder in das Hardware-Geschäft einsteigt? Oder denkt ihr nur, es ist eine Kooperation, dass dann der Eagle exklusiv auf der 360 nachher laufen wird?
Also ich weiß nicht, ob Sega nochmal Geld in Hand nimmt, um ein Stück Hardware zu machen. Die sind mit der Dreamcast, obwohl es eigentlich wirklich ein gutes Stück Hardware war, dermaßen auf dem Bauch gelandet, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwer Management dann nochmal ein Yen in die Hand und steckt das in ein Stück Konsolenhardware rein. Was ich mir vorstellen kann und was, wenn dieses Gerücht stimmt, dass Microsoft in Sega einsteigt, auf jeden Fall da sein wird, ist Sega-Exklusivität auf Microsoft-Konsolen, sei es die Xbox 360 oder eine, wie Lucky gerade sagte, eventuell kommende mobile Konsole. Und ich denke, sie werden alles das, was an alten Sega-Franchises da ist, erstmal brutal auf der 360 ausschlachten. Das heißt, wir werden das neue
Sonic Unleashed.
Sonic Unleashed werden wir nur auf der 360 sehen. Das Panzer Dragoon Orta müsste auch von Sega sein, wenn ich mich recht erinnere. Auch das,
vielleicht gibt es aber auch ein Game Gear 2.
Vielleicht auf dem mobilen Sektor? Hä? Ja, möglich. Lager, wobei da
war aber nicht stark. Da war Sega nie richtig stark. Also mit dem Game Gear sind sie nicht so mit dem Arsch hochgekommen. Also ich denke, Also wenn es einen Deal gibt, der in die Richtung geht, Microsoft übernimmt Sega, ja, dann werden sie fressen.
Ja.
Da, also das ist Fakt. Wenn wenn es nur eine Kooperation gibt mit Exklusivität, das könnte ich mir vorstellen, weil Sega braucht immer Geld, das haben sie schon, solange ich denken kann, brauchte Sega immer Geld. Könnte ein Grund sein.
Das ist auch kein gutes Image, oder?
Obwohl, ich war der absolute Sega-Fanboy. Also ich habe einen Mega Drive gehabt, anstatt ein Super Nintendo. Ne?
Ich war richtig, also, ich hatte Mega Drive von Game Gear und hatte keinen Game Boy und keinen,
ja, genau das war auch. Ja. Aber das, also, das ist, ich denke, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, welche tollen Spiele hat denn Sega? Und da fällt mir nicht allzu viel im Moment ein. Also viele Sachen, die gut gewesen wären, haben sie zerrissen. Also wer Phantasy Star Online zum Beispiel auf der Dreamcast gespielt hat, ja, und sich dann auf den Nachfolger gefreut hat, und ich habe es mir für die PS2 geholt und ich war nicht mehr so begeistert, wie ich es auf der Dreamcast war. In der Dreamcast habe ich da also Wochen und Monate zugebracht und habe mit irgendwelchen Japanern über das Keyboard geschattet. Ja, es war der Hammer. Und dieses Gefühl, das haben sie nicht mehr geschafft, nach vorne zu bringen. Jetzt kommen sie auf der PSP mit Phantasy Star Online und es wird auch eher rein für den Japanomarkt. Ne? Der einzige Grund, der sein könnte, wäre wirklich, dass Microsoft endlich ein Bein an die Erde kriegen möchte in Japan. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Also mit dieser Konsole ist der Zug da abgefahren.
Mit dieser Konsole. Japan. Ich könnte mir vorstellen, dass man versucht, diesen immer noch in Japan sehr, sehr, sehr großen Namen Sega dazu zu nutzen, um zukünftiges Geschäft aufzubauen. Ja, weil ich werf
also
gerade
sind
mal
wir
so
doch wieder bei der, sind wir also doch wieder dabei, dass eventuell der Nachfolger der 360 eine Konsole zusammen mit Sega sein könnte. Und wenn Sega nur den Namen gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sega vielleicht sogar nur dass Sega zum Beispiel nur in Japan den Namen dafür gibt, um halt dort wirklich als, naja, im Prinzip als Fassade für Microsoft auszutreten. Wenn ich mir mal angucke, was Sega für Spielreihen hat, neben Sonic the Hedgehog haben sie noch was Großes in Arkaden gelaufenes Outrun auf jeden Fall.
Sega Rally.
Die Virtua Fighter und Sega Rally-Reihe, dieses Thema Arcade hat in Japan noch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Das heißt, da wird nicht nur der angesprochen, der zu Hause eine Playstation stehen hat, sondern auch der in die Groschengräber den einen oder anderen Yen reinsteckt. House of the Dead oder Shenmue, was leider niemals fortgesetzt wurde, was immer noch irgendwo tot in der Ecke schlummert, oder Golden Axe. Also da sind schon Sachen bei, die wirklich auch diesen nostalgischen Charme haben, die wo auch streckenweise wieder Remakes von angekündigt sind, wo man, denke ich, auch den einen oder anderen Japaner mit hinterm Ofen hervorlocken könnte, wenn da Sega irgendwo draufsteht. Auf einer Microsoft-Konsole.
Also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, Dreamcast 2. Dass sie wirklich so einen Deal machen und versuchen, so in Japan zu punkten, weil nur wer in Japan punktet, macht das Geschäft.
Ja.
Aber diese Konsole würde jetzt nicht bei der E3 angekündigt werden. Die würden jetzt nur sagen, Microsoft und Sega kooperieren. In Wirklichkeit schluckt Microsoft Sega und würden dann zur nächsten Konsolengeneration vielleicht dann so ein Paket anbieten, richtig?
Durchaus denkbar, ja. Da wären wir schon bei der nächsten Frage. Wann kommt die nächste Konsolengeneration? Weil dadurch, dass die PlayStation so spät gekommen ist, es offensichtlich nicht schafft, wie viel, also Wasserstand irgendwo, 3 Milliarden Verlust oder irgend sowas Wildes, also weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber egal, auf jeden Fall, man hat wohl Sony durch die Konsole erheblich Verlust eingefahren und das Problem ist, wenn Microsoft jetzt relativ schnell mit einer neuen affengeilen Konsole kommt, ja, es im Preis nicht übertreibt. Das ist wichtig, im Preis nicht übertreibt, ja. Und die 360 weiter unterstützt. Weil nochmal werden die Kunden das nicht mitmachen, dass sie die alte Xbox so schnell vergessen haben, wie man durch eine Tür geht. Dann könnte der Druck für Sony ganz schön eng werden. Also, weil die können es sich im Moment bestimmt nicht erlauben, jetzt noch neue Hardware hinterher zu schieben.
Also das glaube ich. Das ist ja mal ein ganz interessanter Gedanke bei unserer Diskussion. Lucky, du beziehst dich sicher auf den Artikel, der vor wenigen Tagen im Handelsblatt stand.
Handelsblatt war, glaube ich, ja.
Genau, da wurde ja geschrieben, dass Sony echte Probleme bekommt, weil letztendlich die Sparte Videospiele in den letzten Jahren die Sparte war, die Sony am Leben gehalten hat, und jetzt sie bei der PS3 wahnsinnige Probleme bekommen und Microsoft natürlich auch schon viele Milliarden US-Dollar verbrannt hat. Interessanter Gedanke. Ich hätte jetzt gedacht, dass beide Konsolen, also die PS3 wie auch die Xbox 360, eigentlich nicht diesen typischen 5-Jahres-Rhythmus benötigen, den eine Konsole überlebt. Ich glaube, beide Konsolen haben das Zeug und auch die technischen Möglichkeiten heutzutage mit diesen ganzen Updates, dass die Konsolen wesentlich länger leben können. Jetzt könnte man sich aber tatsächlich vorstellen, Microsoft geht diesen Weg und sagt so, jetzt machen wir Sony platt.
Ich bin mal ganz provokant und sage, Microsoft muss was tun. Microsoft muss aus dem Grund was tun, weil sie mit der DVD als Spielemedium auf ein altes Medium gesetzt haben. Und Spiele, wenn sie qualitativ noch besser werden sollen, von dem Umfang, von der Komplexität, von dem, was dem Spieler geboten wird, man halt irgendwann mit diesen 8,7 Gigabyte vollkommen gegen eine Wand rennt. Und ich glaube, die Zeit, in der wir mal fröhlich Discjockey spielen und 3-4 DVDs während des Spielens durchwechseln, die werden wir hoffentlich nie wieder kriegen. Irgendwann kurz nach dem Release der 360 hat mal, ich glaube J.J. Allard war es, damals Teamleiter Microsoft für die Xbox 360, hat gesagt, die 360 wird halten bis 2010, ungefähr 2011, was über den Daumen heißen würde, wir würden von einer neuen Microsoft-Konsole was zur E3 2009, sprich in 12 Monaten, holen, die dann ein Release hat im Zeitraum 18 Monate später. Und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Tipp, weil 18 Monate später wäre genau der damals angesprochene Zeitraum 2010, 2011. Und man schüttelt so eine Konsole auch nicht mal eben aus dem Handgelenk, weil einem einfällt, man müsste mal eben was Neues machen. Da ist ja schon ein bisschen Planung und Entwicklung und so weiter und so fort davor. Das heißt, ich bin fester Meinung, Microsoft sitzt jetzt schon über ein Xbox 360 Nachfolger, ist sich darüber klar, dass man dort ein Medium reintun muss, was mehr Speicherplatz hat oder eventuell komplett auf ein Medium verzichtet, was ich persönlich nicht schön finde, sondern noch alles komplett per Download macht, und wird spätestens zum nächsten Jahr im Sommer zur E3 zumindest schon mal den Schleier lüften, dass dort etwas Neues kommt. Wie konkret sie damit werden, sei erstmal dahingestellt.
Also wenn ich bei Sony arbeiten würde, dann würde ich, glaube ich, ein Jahr lang schlaflose Nächte haben. Wenn Microsoft jetzt den Deal mit Sega bekannt gibt, dann haben sie ein Jahr Zeit, hinter den Kulissen an einer gemeinsamen Konsole zu arbeiten, die natürlich zu 95% von Microsoft kommt, aber der Name Sega benutzt wird. Dann haben sie ein Jahr Zeit, der Spielebranche zu sagen, wie toll und wie zufrieden sie sind, dass sie gemeinsam arbeiten. Und dann kommt 2009 der Big Bang, eine Konsole, die wirklich viel länger als nur 5 Jahre erhalten kann, dann gehe ich mit Lucky konform und sage, und natürlich wird diese Konsole abwärtskompatibel zu allen 360-Titeln sein. Ja, und dann hätte Sony 2010, wenn dann die Konsole auf den Markt kommt, dann wäre der Marktführer von vor wenigen Jahren auf einmal an die Wand gefahren.
Ja. Das ist aber auch anderen so gegangen. Wie war es denn Anfang der 90er? Da haben sich Nintendo und Sega um die Marktanteile geprügelt. Da hatte Sony kein Mensch auf der Rechnung.
Und ja gut, Nintendo hat es ja sich selber eingebrockt, ne?
Sega aber auch, weil sie waren extrem fokussiert auf die japanischen Märkte, haben dann Amerika entdeckt und haben das den anderen großen nicht Markt liegen lassen.
Das meinte ich aber nicht, sondern Nintendo hat ja eine Kooperation mit Sony gehabt, um ein CD-Laufwerk raufzubringen fürs SNES, und haben dann ja Sony fallen lassen. Und Sony hat sich dann ja mit der PS1 sozusagen revanchiert.
Trotz allem waren da schon mal Namen groß, die jetzt, okay, Nintendo wieder, aber die für fast 10 Jahre relativ unbedeutend waren.
Ja,
zumindest nur im mobilen Bereich. Da war Nintendo seit Ende der 80er federführend. Also was die an Gameboys rausgehauen haben, da gab es ja 40 verschiedene Versionen von diesem ersten Gameboy, bis er da mal einen beleuchteten Hintergrundfarbbildschirm gekriegt hat. Das war ja der Wahnsinn.
Auf jeden Fall sehr aktiv. Aber ich muss noch mal zurückzukommen auf diese Geschichte. Wird es zukünftig einen Datenträger geben oder nicht?
Okay.
Das finde ich hochinteressant, die Frage. Da muss man an zwei Seiten dran. Ich glaube, das wird nicht kommen. Und ich glaube es aus folgenden Gründen. Nicht, weil die Hersteller das nicht wollen.
Worüber sprichst du ganz genau? Was wird nicht kommen?
Ob eine nachfolgende Konsole, sei es für die Xbox oder sei es für die PlayStation, überhaupt noch einen Datenträger haben werden, da nicht eine Online-Versorgung erfolgt.
Nein.
Also Datenträger, also eine Festplatte vielleicht, um das Zeug irgendwo speichern zu können, aber ob es noch eben ein Laufwerk geben wird wie eine DVD oder ähnliches. Weil man kann ja natürlich ein super rundes Geschäftskonzept darum aufbauen, dass man Spiele, Filme etc. über irgendwelche Stores vertreiben kann. Sony ist da sicherlich mächtiger, deswegen glaube ich übrigens auch daran, dass der Videostore durchaus auch in Europa kommen kann, zumindest mit Sony eigenem Content, könnte ich mir vorstellen, weil Sony hat ja ein eigenes Filmstudio, also würde das ja eigentlich funktionieren. Aber darauf zurückzukommen, man könnte natürlich eine ganz hervorragende Infrastruktur aufbauen, ohne die Raubkopierrisiken zu haben. Nämlich solange man einen Datenträger in Form einer DVD, einer Blu-ray oder sonst was hat, wird es immer ein Raubkopierrisiko geben. Sony merkt es gerade ganz deutlich an der PSP, wo so viele Deppen offensichtlich auf Raubkopien stehen, die gar nicht verstehen, dass sie die Konsole damit kaputt machen. Der Nachteil der Sache ist, und Microsoft ist ja ein ganz großer Vertreter der Geschichte, ist ein ganz starker Vertreter des DRM, ja, also des Digital Right Management, und baut es ja überall ein und hat ja nichts Besseres zu tun, als alles gegen die Konsumenten zu tun, um es ihm möglichst schwierig zu machen. Aber es gibt doch, glaube ich, ein entscheidendes Argument dagegen. Man hat noch nicht die Bandbreite überall. Das heißt, dass man die Spiele auch wirklich runterziehen kann, die Filme. Ein Bekannter von mir hat eine Zeit lang in den Staaten gelebt und er sagt, die DSL-Infrastruktur ist nicht so toll in Amerika. Jedenfalls nicht überall. Da wird es wohl dran scheitern. Aber das Konzept, was die Hersteller sich vorstellen, das geht meiner Ansicht nach genau in diese Richtung.
Aber es gab doch schon mal eine Konsole, die eigentlich auf den Markt kommen sollte, nur mit dieser Idee. Phantom, glaube ich, sollte sie heißen. Kam nie. Vielleicht war die Idee auch zu früh. Ich persönlich glaube aber, dass man, auch wenn das sehr charming wäre für die Konsolenhersteller, gar keine DVDs und gar keine Spiele mehr in den Handel zu bringen. Ich glaube, dass sie sich damit voll ins Bein schießen würden. Ich glaube, der Handel ist super wichtig. Und ich persönlich denke natürlich auch, also ich mag lieber ein Spiel in mein Regal stellen, als das irgendwie nur auf einer Festplatte haben.
Also ich stimme Lucky überein mit der Infrastruktur. Es ist das Totschlagsargument. Da können sich Sony, Microsoft und wer weiß, wer die tollsten DRM-Geschichten ausdenken mit Jobzugang und Jugendschutz und allem drum ran. Was nämlich der nächste Punkt ist, durch die extrem unterschiedlichen Jugendschutzgegebenheiten in den einzelnen Ländern kann es denen nämlich gerade ratzfatz passieren, dass auf einmal in Deutschland nur 50% der Titel erscheinen im Online-Store, so wie wir es ja jetzt auch schon haben, dass gewisse Demos schon uns gar nicht mehr angeboten werden, wo wir die Titel aber durchaus mal über einen Import, über eine Spielegrotte oder über Nippon Dreams oder sonst irgendwen beziehen können. Das heißt, das spielte alles mit rein und auch Microsofts Manager und Sony Manager wissen ganz genau, dass sie ihren Umsatz auch in den Ländern machen, wo sie Spiele nicht veröffentlichen, bedingt durch Importgeschichten. Und das würde mit wegfallen, genau. Und auch mit der schlechten DSL-Versorgung in USA würden sie sich einen riesigen Markt nicht kappen, aber so dermaßen minimieren auf die Menschen, die in Anführungszeichen mit einer privilegierten großen DSL-Leitung durch die Gegend laufen, dass das eigentlich wirtschaftlicher Selbstmord wäre, in der nächsten Generation bereits auf Datenträger komplett zu verzichten. Was ich mir vorstellen kann, was Sony aber auch schon macht, ist ja das parallele Anbieten von Spielen, sowohl als Datenträger oder, wenn man es halt dann haben will, nur als reinen Download, so geschehen für Warhawk oder auch für Gran Turismo 5 Prolog. Da kommt dann natürlich wieder der Punkt, wie groß muss denn der Datenträger sein, den ich bei mir im System habe, damit ich irgendwann mal nicht nach 5 Spielen anfangen muss, meine Platte aufzuräumen. Das ist natürlich immer so die Geschichte, die auch jetzt schon bei vielen sauer aufstößt, wenn man sich Metal Gear Solid, Gran Turismo 5 und keine Ahnung, ein drittes Spiel noch installiert, sind mal eben 15 GB des Festplattenplatzes von einer 60 GB Platte weg. Und damit 40. hat man schon. Oh ja, okay, die neuere Version hat die 40er, dann sind wir eben 50% Plattenplatz weg.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Generation datenträgerlos arbeiten werden. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn dann die übernächste kommt, also irgendwo so im Dunstkreis 2016, dass dann die Vernetzung innerhalb der Länder so weit fortgeschritten ist, dass der Verzicht auf Datenträger eine Option ist, die den Markt nicht so sehr killen wird.
Okay, jetzt sind wir natürlich schon sehr weit, ja, jetzt sind wir schon bei 2016 irgendwie angelangt. Kommen wir nochmal zurück. Du hast, Blue Banshee, du hast vorhin, als wir über die E3 gesponnen haben, sowas im Nebensatz gesagt, naja, es wurde schon lange darüber gesprochen, ein bewegbarer Controller oder ein Controller, der auf Bewegung reagiert für die Xbox 360, ähnlich wie bei der Wii-Konsole. Macht das eigentlich bei der Xbox 360 wirklich Sinn? Oder könnte es sogar sein, jetzt spinnen wir, also ihr merkt, ich bin gleich ein bisschen angehypt von eurer Idee hier gerade, oder könnte es sein, dass vielleicht bei der E3 dieser sensitive Controller vorgestellt wird und dann wird gesagt, aber nicht für die 360, sondern für Dreamcast 2?
Also er wird für die 360 kommen und das macht für Microsoft riesig Sinn, ihn auch einzuführen, weil sie wollen einfach ein Stück von dem Kuchen haben, den die Wii momentan zu 99% selbst sich
einfallen hat. Aber ist es denn ein wirklich interessanter Markt, dieser Casual-Markt? Vor einem halben Jahr wäre ich für diese Frage noch erschlagen worden, aber ich kann mir so vorstellen, wie viele von den Wii-Konsolen, die gekauft worden sind, werden eigentlich wirklich aktiv benutzt? Oder ist das nicht irgendwie auch so dieser Hype, ja, jeder hat das mal und dann hast du Wii Sports dabei und hast vielleicht noch gesagt, wie witzig, Bowling, aber kaufst dir eigentlich keine Spiele. Das heißt, dass dieser Casual-Markt von Nintendo eigentlich super abgegraben worden ist, aber eigentlich vielleicht für so eine Konsole wie für so einen Hardcore-Gamer wie die 360 eigentlich nicht interessant ist.
Ich bin jetzt mal kundenunfreundlich. Was kratzt das Microsoft? Sie sehen eine Zielgruppe, die Geld hat, die ihr Geld Nintendo gibt, und sie sind in der Lage, eine eigene Konsolenhardware anzubieten. Das Einzige, woran es krankt, ist ein Eingabemedium und die Unterstützung der Publisher. Sie haben mit Rare ein Haus einen Entwickler im Haus, der sehr casual-taugliche Spiele entwickeln kann, der auch anderes entwickeln kann, siehe GoldenEye zum Beispiel auf dem N64, aber der auch mit Viva Piñata garantiert, wie Rayman Raving Rabbids auch, das Ding, was man zu 100% schön mit einem Motion-Controller steuern kann, was auch die richtige Klientel anspricht, was auch dort dann einschlagen kann. Und jetzt mal im Ernst, wenn die eine Konsole und zwei Spiele kaufen, hat Microsoft auch ein bisschen Umsatz gemacht. Und jede 360-Konsole, die absetzen können, ist für Microsoft gut. Dementsprechend rechnen die, glaube ich, gar nicht damit, dass der Motion-Controller den Hype an Verkäufen von Spielen auslösen wollen. Sie wollen einfach die Hardware mehr im Markt drücken, denn Casual-Spieler können auch die sein, die jetzt noch so im Alter um die 10, 11, 12 rumdümpeln, wo die Eltern sagen, du, kommen wir 360, wie 360 kennen wir auch, gibt schöne Spiele, keine Ahnung, stellen wir dir die Hardware hin, und wenn die ein bisschen älter sind, haben die da eine Hardware stehen, wo die Spiele verkaufen können, die nicht mit Motion-Controller bewegt werden können, die dann aber durchaus einen Anspruch vom ernsthaften Spiel haben. Und jetzt stecke ich wahrscheinlich gleich ganz viel Prügel von diversen Nintendo-Fanboys rein, aber bitte, das kann Nintendo mit der Wii nicht. Sie haben es in 2 Jahren nicht auf die Beine gekriegt, Hardcore-Spieler zu befriedigen. Und das werden sie auch in Zukunft nicht tun, weil der Casual-Markt einfach der ist, der ihnen momentan die Kohle in die Kassen spült. Punkt.
Lucky, lebst du noch?
Ich lebe noch. Ich höre gespannt zu. Ich find,
ja, spannend.
Ich finde es so faszinierend. Ja, ja.
Es ist spannend, aber die Zeit ist auch ein bisschen vorgerückt. Wir haben zwar vorgehabt, heute eine XXL-Ausgabe aufzunehmen, tun wir ja auch, aber ich denke, wir belassen es jetzt erstmal hier dabei und kümmern uns weg von der Hardware mehr zur Software. Und ich würde gerne mal, wo ich euch beide schon hier akustisch in den heiligen Hallen habe, mit einem Thema konfrontieren, was mich eigentlich schon seit Jahren nervt. Und zwar ist es das Thema, dass wirklich große Titel, Blockbuster-Titel, oftmals den europäischen Markt oder ganz besonders den deutschen Markt irgendwie, wie ich finde, ätzend vernachlässigen. Wovon ich rede, ist die fehlende Synchronisation. Also es gibt Titel, die sind weltweit schon relativ groß, vielleicht noch nicht die Riesen-Blockbuster, aber relativ groß, wie zum Beispiel Tiger Woods von EA Sports. Das wird noch nicht mal, da gibt es noch nicht mal einen deutschen Bildschirmtext. Da gibt es einfach nur eine deutsche Bedienungsanleitung in der Verpackung und das war's. Und Riesenblockbuster-Titel wie zum Beispiel jüngst Metal Gear Solid 4 für die PlayStation 3 und Grand Theft Auto 4 für die beiden Next-Gen-Konsolen ebenfalls wird nicht synchronisiert, sind nur deutsche Untertitel. Und ich frage mich, ist das wirklich kundenfreundlich oder muss das eigentlich sein? Ich meine, es gibt so viele Spiele, die nicht so viele Stückzahlen verkaufen und trotzdem eine Synchronisation für Deutschland, Frankreich, Spanien und wie sie alle heißen, die Länder anbieten. Und dass gerade diese Riesentitel keine Synchronisation machen, das finde ich wirklich kundenunfreundlich. Denn wenn du eine anbietest, dann könntest du auch eine zweite Sprache anbieten und sagen, okay, wer unbedingt die Originalsprache haben will, bitteschön, die haben wir auch auf der Disc. Aber dass man das nicht macht, als ich Metal Gear Solid jetzt wieder in die PS3 gesteckt habe, da habe ich echt, irgendwie ist mir es entfallen bei allen Diskussionen um das Spiel. Ich habe daran nichts mehr so gedacht und dann sah ich das und dachte, ey, wie ätzend ist das denn jetzt? Und jetzt kommt mir nicht, weil eine deutsche Synchronisation vielleicht schlechter klingt. Das kommt ja auch immer auf die Synchronsprecher an. Also wie seht ihr das beide?
Also,
Lucky.
Ja, ich bin auch sehr enttäuscht. Wir selber haben ja beide bei GTA schon drüber geredet, dass das eigentlich ziemlich schwach ist, dass du mit dem Auto erstmal stehen
Genau.
musst, um dir den Text durchzulesen, weil es so schnell geht und die so viel Slang reden. Es gibt einige Spiele, die haben bewiesen, dass es eine gute Synchro gibt, wo die Qualität der Synchro stimmt, wo es einfach Spaß macht, den Sprechern zuzuhören, wenn man sie womöglich kennt. Ich glaube, auf der Xbox habt ihr da ein bisschen Pech gehabt mit Halo 3.
Ja,
das neueste Halo. Ja, ist ja schon egal. Auf jeden Fall da hat ja Elton irgend so einen Kriegsveteran gespielt. Das ist natürlich Mist, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist es so, dass ja, da sind sie schwach bei. Das
aber
Problem
warum
ist,
machen sie
halt,
das?
Ja. Ja, das, guck mal, bei Golf ist, glaube ich, so, die gucken sich die Absatzzahlen an und Golf wird wahrscheinlich in Europa, Deutschland nicht so gut laufen. Also synchronisieren sie es einfach nicht. Sie bringen es hier zwar raus, um das mitzunehmen, was man mitnehmen kann, aber es lohnt sich, oder aus ihrer Sicht lohnt es sich nicht, das zu synchronisieren. Was mich wundert, ist, dass häufig so kleine Labels da sind, die es dann doch tun und in einer tollen Qualität auch synchronisieren. Ja, ich finde das, aber das ist genau das gleiche Thema, was Bubenji ja vorhin schon gesagt hat, dass manche Demos nicht in den Stores kommen und das ist zum Kotzen einfach. Es macht auch keinen Spaß.
Ja, das ist aber ein anderes Thema, weil das hat ja irgendwas mit Jugendschutz
ja,
zu tun.
Ja, hat aber auch
Bubenji,
was damit zu tun.
Wie siehst du denn das?
Ich bin gespalten. Also, Lucky hat es gerade schon gesagt, es gibt durchaus Spiele, da ist die deutsche Synchro einfach nur zum Weglaufen. Also, bestes Beispiel, ich habe heute Unreal Tournament 3 reingelegt, was ich schon im amerikanischen Original auf der PS3 kenne und habe mir den Introfilm angeguckt und habe ihn kopfschüttelnd weggedrückt, weil wie man dermaßen schlecht eine Synchro machen kann, ist mir unbegreiflich. So geht es mir auch mit anderen Dingern, deswegen war ich zum Beispiel, wie bei dem von dir, Hobbs, angesprochenen Metal Gear Solid eigentlich gar nicht so enttäuscht davon, dass sie es nicht synchronisiert haben, sondern nur mit Untertiteln versehen haben, weil erstmal sind die Originalsprecher von Snake und allen drum und dran cool, sie verleihen den Charakteren mehr Tiefe, wobei ich mir noch vorstelle, wenn dann wieder so ein Deutscher, keine Ahnung, diesmal nehmen sie nicht Elton, diesmal lassen sie dann im Pocher irgendwie ein Beknacktes sprechen, der eigentlich eine relativ tragende Rolle hat, da wird man dann ganz anders. Also
ja, aber das muss ja nicht sein, man kann ja wirklich nicht sagen, ich finde, ich könnte jetzt mehrere Spiele aufzählen, wo ich die Synchro eigentlich wirklich gut finde, nicht störend finde oder sogar gut finde.
Es gibt auch gute Beispiele,
Und Metal Gear Solid schlagt mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber das erste Metal Gear Solid war doch sogar auch synchronisiert.
Oh, habe ich nie gespielt, weiß ich nicht.
Ich glaube ja. Lucky? Auf der PS1 sogar.
Metal Gear Solid war noch nie mein Thema.
Okay. Also könnte sein, dass ich jetzt recht habe. Ich denke auch, dass ich recht habe. Denn ich glaube, der Typ, der sich da immer meldet, der Snake, was ins Ohr flüstert, ich glaube, das war immer die deutsche Synchronstimme von Benjamin Blümchen. Das habe ich mir schon gefragt, wie sie das, die das gemacht haben.
So viel ja. Zum Thema gute Synchronisation.
Ja, bei Dings auch. Bei Splinter Cell, das ist die gleiche Stimme. Aber egal. Aber nichtsdestotrotz, ihr sagt, das ist egal, wenn so ein Mega-Blockbuster-Titel rauskommt wie Grand Theft Auto, oh, lass ihn doch auf Englisch, stört mich nicht. Also
nein,
ich
das
muss
sag
sagen,
ich nicht.
Nee, genau, wir beide haben das bei dem Spiel auch schon gesagt. Also mich stört es.
Was ganz schlimm ist, ich glaube, es stört viele, aber es wird sich nicht dran ändern, weil auch hier wieder die Kohle im Vordergrund steht.
Aber gerade bei einem
Blockbuster... Nein, ihr könnt meckern. Ich bin, das ist selbstverständlich. Ich würde auch gern mal ein Madden in Deutsch spielen. Selbstverständlich würde ich das gerne tun, aber ich weiß, ich werde es niemals, weil einfach die Klientel, die es in Europa kauft, viel zu klein ist, dass das die Investition in deutsche Sprecher sich lohnen würde. Warum ein Megaseller wie Metal Gear Solid es nicht gekriegt hat, kann finanziell, denke ich, nicht begründet werden. Ja, es ist verdammt viel Text, der dort abläuft, das sehe ich ein, aber dafür wird sich das Ding auch wirklich wie geschnitten Brot verkauft haben auf der PS3.
Genau.
Und dann bin ich ganz einfach der Meinung, da könnte man das Geld hineinstecken und da könnte man mit vernünftigen Sprechern sicherlich was reißen. Wie gesagt, es stört mich aber auch nicht, es auf Englisch zu hören. Ich verstehe aber, ich habe Verständnis für alle, die sagen, Mensch, mein Englisch ist nicht so firm oder nein, ich möchte, wenn ich spiele, mich entspannen und da muss ich nicht meine Englischkenntnisse auspacken. Ich möchte wirklich, dass das, was der mir erzählt, auch in meiner Muttersprache ist und für mich gleich Verständnis ist. Habe ich Verständnis für?
Ganz genau.
Ich
ganz
persönlich stört es aber nicht zu 100%.
Okay, und gerade im letzten Jahr, und jetzt kriege ich auch ganz gut die Kurve zum nächsten Thema, und gerade im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel zwei Megatitel, die wirklich eine sehr gute deutsche Synchronisation hatten, wie ich fand. Das war Mass Effect, ja, mit tierisch viel Text. Und Assassin's Creed Fand ich auch sehr gut. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Vorausschau für die Spiele, die jetzt so kommen im zweiten Halbjahr. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt bei Game 30 bei unserer Mutterseite, Mensch, da kommt ja irgendwie gar nicht mehr so viel Gutes. Blue Banshee hat ja selber in einem Vorwort zu einer Chartpräsentation dieses auch mal als Anlass genommen, darüber zu schreiben. Natürlich waren wir im letzten Jahr verwöhnt, ich erinnere nur an Mass Effect, Assassin's Creed, Uncharted, allein drei super Titel, die neue Serien höchstwahrscheinlich zum Laufen gebracht haben und gestartet haben. Und jetzt hat Blue Banshee, weil hier die heiligen Hallen des ersten deutschen Videospiel-Podcasts gebeten haben, mal eine Liste zu erstellen, welche Titel kommen eigentlich so im zweiten Halbjahr. Natürlich das Ganze ohne Gewehr und das Ganze auch ohne den Anspruch, vollkommen vollständig zu sein. Wir haben uns die größten Publisher rausgenommen und haben da geguckt, was bringen die raus. Es könnte natürlich sein, dass wir den einen oder anderen, vielleicht sogar auch etwas größeren Publisher vergessen haben. Es kann sein, dass das ein oder andere Spiel von einem Publisher, den wir jetzt erwähnen, vielleicht von uns nicht genannt wird, weil das irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Das bitte ich schon im Vorfeld zu entschuldigen. Aber wir haben dennoch eine ganze Latte an Spielen auf dieser Liste und vielleicht sprechen wir darüber mal gemeinsam und sagen, was erwarten wir? Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Spiel durchnehmen, aber ich würde mal sagen, ich lese mal vor von Publisher zu Publisher, was hier auf dieser Liste steht und dann diskutieren wir kurz über die Titel, worüber freuen wir uns oder was sehen wir als sowieso schon mal Vollniete an. Ist das okay für euch?
Ja, klar.
So. Alles klar, dann beginnen wir mit Microsoft und die werden höchstwahrscheinlich im zweiten Halbjahr noch rausbringen Gears of War 2, Banjo-Kazooie, Two Human, Forza 3 mit einem Riesenfragezeichen, Lips und Fable 2. Gears of War 2, doch bin sicher nicht in Deutschland, Blue Banshee, oder?
Teil 1 ist nicht erschienen. Ich habe heute den Trailer für den Multiplayer von Teil 2 gesagt und es sind zwei Dinge, die, wo ich mir ganz sicher bin, Gerhard Schröder wird nicht wieder Kanzler und Gears of War 2 kommt nicht in Deutschland.
Okay. Wobei letzteres wäre in Deutschland durchaus möglich.
Ja, aber das zweite
wahrscheinlicher. Also Gears of War habe ich mir gekauft. Alle Hörer, die öfter diesen Podcast hören, wissen, ich bin kein Freund von Shootern. Also ich fand diesen Gears of War ja vollkommen überbewertet und vollkommen bekloppt. Ja. Deswegen reizt mich ja Gears of War 2 überhaupt nicht. Aber es ist ein wahnsinnig erfolgreicher Titel gewesen, glaube ich, der erste Teil, ne?
Er hat viel Story geboten. Er hat dadurch, dass er dieses Shooter mit der Third Person verquickt hat, in der tollen Grafik viel geboten. Er hat Multiplayer-mäßig offensichtlich viel geboten. Und Teil 2 tut noch mal einen Pfund drauf. Ich glaube, du kannst inzwischen mit der Kettensäge alles, was nicht bei 2 auf dem Baum ist, zerlegen. Sie haben variable Deckung eingeführt. Also ich denke, wer Shooter-Fan ist und nicht allzu zimperlich, bekommt da ein Paket geboten, das wirklich rockt.
Und ansonsten, Lips ist, glaube ich, ja die Antwort auf SingStar, oder soll es werden, oder?
Mhm, vor allen Dingen mit der Möglichkeit, eigene Lieder einzubinden, wie immer das auch funktionieren soll.
Und Fable 2? Und Fable 2 wäre so ein Titel, da wäre ich schon scharf drauf. Fable fand ich richtig klasse.
Mal gucken, was kommt. In 2 Wochen wissen wir mehr, oder in einer Woche schon? Oh, in einer Woche wissen wir schon mehr.
Oder die das irgendwie ein, zwei Tage oder Wochen später hören, diesen Podcast, die wissen es jetzt schon. Ja, okay. Wir werden es sehen. Sony, zugegeben, hat da nicht so eine ganz lange Liste wie Microsoft, hat nur 3 Titel, die wir jeweils für spektakulär oder für erwähnenswert erhalten. Einmal Little Big Planet, Resistance 2 und Motorstorm, wenn man so will, auch der zweite Teil, Pacific Rift.
Ja, ich glaube Killzone, ne? Killzone 2.
Fehlt Killzone noch, 2 kommt auch noch dieses zweite Halbjahr? Nein.
Frühjahr 2009 haben sie verschoben, damit es sich nicht mit Resistance in die Quere
zahlt. So war es, genau. Das hatten wir auch hier schon mal beim Podcast, richtig.
Ja. Also Little Big Planet, der Hammer.
Glaube ich auch. Da freue ich mich auch jetzt schon. Also was ich da gesehen
habe, boah, das wird ja echt das absolute geile Spiel. Also wer so ein bisschen auf Jump'n'Run und Basteln steht, der wird sich dieses Spiel holen, da bin ich sicher.
Und mein Sohn, 12 Jahre alt, der liebt ja alle Spiele, wo man so eigene Sachen kreieren kann und eigene Sachen machen kann. Und wenn du dir die eigenen Levels da erstellen kannst, also großartig.
Ja, ich glaube, das wird der Hammer, ja. Ich glaube aber trotzdem, wir haben noch eins vergessen. Na? Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Jahr noch Home kommt.
Okay. Wettest du? Legst du irgendwie Geld rein? Blue Bench, wollen wir dagegen hauen?
Also ich wette ja grundsätzlich nicht um Geld, ja. Aber...
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Also, eine allgemeingültige Wette würde ich da schon abschließen. Nicht um Geld, um die Ehre sozusagen, aber...
Sie werden es auf der E3 für Herbst oder Winter ankündigen. Ich sehe es noch nicht.
Um es dann aber zu verschieben.
Sagen wir es mal so.
Dann zu verschieben, genau. Ich sehe es noch nicht.
Falls Home 2008 erscheinen wird, wird Lucky KVD eine exklusive Home DVP Edition aufnehmen. Nur Lucky himself, er ganz alleine, erklärt den Hörern Home. Lucky, machst du das?
Ja, klar, logisch.
Alles klar. Schön. Ja, und Motorstorm sieht natürlich auch wieder super aus. Und ich weiß auch gar nicht, warum die Leute immer so meckern über den ersten Motorstorm. Es ist eins der wenigen Rennspiele, spiele ich immer noch. Scheiß darauf, dass es da vielleicht wenig Strecken gibt oder das Spiel besticht durch seine Geschwindigkeit und durch seine Grafik. Sowas von grandios. Auf Motorstorm lasse ich gar nichts kommen. Und natürlich wird sich der zweite Teil, ja, der wird sowieso gekauft. Little Big Planet auch, Resistance, na gut, ist nicht so meins.
Also du kannst dich ja sowieso wieder nicht zurückhalten, aber
ja, ich werde ja auch den Sparclub wieder kündigen, aber das ist vielleicht etwas für nach meinem Urlaub. Das ist jetzt nochmal eine Inside-Information für die Hörer gewesen. Das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. So, Nintendo, sag mal, Blue Benji, wir haben dich gebeten, dass du von allen etwas größeren Publishern mal sagst, welche Spiele noch kommen. Du hast bei Nintendo nur ein Fragezeichen stehen. Was ist das denn für ein Spiel?
Ja, drei Fragezeichen da stehen.
Ja, die drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall.
Nee, wir publishen halt nix. Also wir publishen halt nix ist bestimmt falsch, weil sie werden wieder irgendwelche Barbie reitet auf dem Ponyhof wild durch die Gegend oder irgendwas Sachen rausbringen, aber es mit dem Erscheinen von Super darauf Smash Bros. Du. Bitte?
Blue Benji, gib zu, darauf stehst du.
Ja, das brauche ich abends.
Komm, oute dich jetzt.
Zum Einschlafen. Nintendo hat mit Super Smash Bros. Brawl seine letzte große Ankündigung in Europa veröffentlicht und still ruht der See. Man vermutet, dass Nintendo den Third-Party-Herstellern Luft geben möchte, um eigene Titel zu platzieren und dass nicht wieder die ganzen Wii-Jünger nur auf den nächsten Nintendo-Titel scharf sind und dann ihr Geld zurückhalten. Es kann Nintendo nicht machen.
Jetzt wette ich mal dagegen. Hm? Ich sage, es kommt zum Weihnachtsgeschäft Animal Crossing. Für die Wii.
Ich denke, sie werden auf jeden Fall ein oder zwei Franchises auspacken müssen fürs Weihnachtsgeschäft. Animal Crossing wäre auch einer meiner Tipps gewesen. Harvest Moon haben sie nämlich schon verwurstet, deswegen wäre Animal Crossing, um die Klientel wieder zu bedienen, eigentlich die natürliche Entscheidung. Welcher Charakter mir noch komplett oder welche Charaktere mir komplett auf der Wii fehlen, sind Star Fox und Kirby, die komplett nicht bedient worden sind. F-Zero fehlt noch auf der Wii. Das sind so Franchises, wo ich mir vorstellen kann, dass die eventuell auf der E3 zumindest vorgestellt werden. Ob sie dieses Jahr noch erscheinen, weiß ich nicht. Aber Nintendo kann nicht komplett ohne ein eigenes großes Franchise auf der E3 laufen. Das funktioniert nicht.
Kann mir auch nicht vorstellen. So, mein Lieblingspublisher der letzten Jahre war ja Ubisoft, die ja jetzt auch wieder, wie genial ist das denn, Beyond Good and Evil 2 angekündigt haben. Ich glaube aber für 2009, oder? Frühestens, glaube ich sogar.
Dieses Jahr nicht mehr.
Nee, dieses Jahr nicht mehr, aber Beyond Good and Evil, das ist natürlich eine super Meldung gewesen. Und sie waren ja auch verantwortlich unter anderem für Assassin's Creed und der Sam Fisher Splinter Cell wird ja irgendwie nicht mehr kommen, aber du hast hier aufgelistet Brother in Arms, Hell's Highway, dann Hawks, End War und Prince of Persia in einem ganz neuen Gewand. Mhm. Prince of Persia ist ja auch schon gekauft, finde ich. Das ist ja so ein großer Titel gewesen, besonders der erste. Ich fand den ersten Teil, Prince of Persia, Sands of Time, am besten. Der zweite war dann immer noch sehr gut. Der dritte gut, Schulnote 2 immer noch. Aber die ersten beiden waren großartig. Und jetzt die neuen Screenshots, die man so sieht, ja, das wirkt schon super.
Sieht sehr, sehr geil aus, ja, definitiv.
Electronic Arts kündigt sich an. Oh Gott. Rock Band 2, zumindest in den USA. Spore. Mirror's Edge, Sportspiele für Einsteiger auf Wii und natürlich das Lineup von EA Sports generell, wobei der Peter Moore, verantwortlich für EA Sports, ja jetzt gesagt hat, sie wollen auch für die Next-Gen-Konsolen auf jeden Fall die Sportspiele einfacher machen, weil angeblich sie das Feedback bekommen haben von den Hardcore-Spielern, dass die EA Sports-Spiele in der Vergangenheit zu schwer wurden. Na, das weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann.
Naja, sie werden den Split machen, weil sie werden ihre Sportserien auch wieder an die heute auch schon viel zitierten Casual Gamer an den Mann bringen wollen. Deswegen ja für die Wii dieser etwas abgespeckten Sportversion mit extrem leicht zugänglicher Steuerung, wo man also nicht für den Lobball beim Tennis oder das Tackling oder den Hackentrick oder keine Ahnung, wie die Biester beim Fußball alle heißen.
Ja, du bist wilde, ja eh der falsche Ansprechpartner bei dem Thema.
Wilde Tastenkombinationen ausführen muss, sondern wo man einfach ein bisschen halt mit der Wii rum, mit der Remote auf und ab und rechts und links und mal im Kreis und dann läuft die ganze Sache auch. Das ist ein Tribut daran, den sie an diese Casual Games zahlen. Die klassischen Sport-Updates, NHL, Madden, FIFA, Tiger Woods, NESCA und wie sie alle heißen, kriegen wir alle neues Gewand. Sie werden wieder alle ein bisschen besser im Online-Modus. Rausstechen tut wohl dieses Jahr Madden 2009, wo sich die amerikanische Print- und Online-Presse wirklich überschlägt mit Previews, dass das Gottesgeschenk an dem Footballspieler sein wird. Ich bin heiß auf das Spiel. Ich bin gespannt, wie Hulle, was sie da wohl rausgezaubert haben. Und dieses Jahr Brett Favre nach Beendigung seiner 20-jährigen Karriere aufs Frontcover zu packen, ist, glaube ich, die Lizenz zum Gelddrucken.
Gut, sag mir jetzt als American, American Football, ja, nicht so richtig viel. Und ich glaube, bei FIFA, ich habe das ja beim letzten Podcast mit Broxy hier schon ein bisschen mehr besprochen. Ich glaube, da wird mehr passieren als nur eine etwas andere Grafik. Und also da feiern sie, glaube ich, schon ganz gerne dran. Ich möchte aber trotzdem mal über die Nicht-Sportspiele sprechen. Ja, Mirror's okay. Edge zum Beispiel ist wirklich aber. Dieser Trailer, den man da im Netz gesehen hat, das kann ein ganz grandioses Spiel werden. Kann allerdings auch voll nach hinten losgehen. Also da steht und fällt es ja mit der Steuerung. Aber der Grafikstil, der ist schon sehr beeindruckend, wie ich finde.
Also wenn sie das mit der Steuerung hinkriegen, dann wird das Hammerspiel. Also Mirror's Edge, Hammer. Einfach, ja. Also das, was ich gesehen habe, man kann es nicht anders beschreiben, dass man seine Beine sieht, seine Hände so sieht, dass das mit dem Rutschen und so, also völlig genial. Aber wie gesagt, da hast du absolut recht. Steht und fällt mit der Steuerung.
Wobei, da gab es doch für die letzte Xbox schon mal von Capcom oder Konami einen Shooter, die das auch versucht haben. Wo du halt wirklich, wenn du an die runtergeguckt hast, deine Füße gesehen hast, deine Arme gesehen hast, wie hieß der denn gleich wieder? Das war so ein Half-Life-Lookalike. Mir will der Name partout nicht einfallen.
Ist uns egal. Wir freuen uns auf Mirror's Edge. Das interessiert mich denn das Spiel von gestern.
Genau.
Spore allerdings sollte man hier wirklich auch erwähnen. Also Electronic Arts, den man immer wieder vorwirft, ja, das sind so wenig innovativ. Also mit Mirror's Edge, mit Spore könnten sie zwei richtige Highlights bringen. Spore, da gibt es ja jetzt schon dieses Entwicklerstudio oder wie das heißt.
Ich empfehle euch da ganz dringend mal einen Besuch bei YouTube.
Ja?
Mhm. Da haben sich einige schon einen tierischen Spaß daraus gemacht, aus einige Spore-Figuren zu basteln, die mit gewissen männlichen Geschlechtsmerkmalen ausgerüstet sind, die überdimensioniert sind.
Ich habe die Videos gesehen und das hört sich gemein an, aber das ist genau das, was ich von Spore erwarte.
Und das wäre allerdings Müll.
Ja, nein, man muss dazu sagen, ich glaube, das, was jetzt rausgekommen ist, ich habe es selber nicht ausprobiert, ist ja halt so ein Charakterdesigner. Da kannst du ja praktisch wohl, wenn ich das richtig weiß,
genau, eine Figur
zusammenklicken und gucken, wie sie läuft. Ja, so, oder wie sie sich bewegt. Ich verspreche mir von Spore schon sehr viel mehr. Spore
wird
sicherlich ein Spiel sein, was, ja, eine Aufbausimulation in völlig neuen Dimensionen. Dass einige sich jetzt Spaß aus der Figur machen, das ist die eine Sache. Ja?
Du kannst ja auch nicht sehr viel mehr machen. Du kannst ja momentan nur diese Figuren erstellen.
Jetzt, ja? Also jetzt, ich finde es ganz lustig. EA findet es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig, was da gerade passiert. Und das Problem ist, Amerika ist ja auch so klagefreudig, ne? Wenn man den Hot Coffee Cheater sieht, ja, und wo dann plötzlich Eltern um Millionen klagen, ne? Ich meine, also an Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, ja, und hier ist es natürlich ähnlich, das kann EA nicht passen, ganz klar, aber die Idee von Spore, ja, und wenn das kommt, wird das sicherlich eine geniale Spielidee sein. Das Problem ist, ich glaube, es erscheint nur für die Wii, ne, also ich glaube, es kommt wieder für die
Xbox. Nee, es erscheint, glaube ich, nur für den PC, oder?
Nee, ich glaube, die Wii kommt, meines kommt auch für die Wii.
Also ihr habt beide recht, sowohl PC als auch Wii, als auch iPhone. Und ich glaube, auf dem DS soll auch was kommen.
Ja, aber es soll nicht auf den großen Konsolen kommen, ne?
Zumindest gibt es bisher keine Ankündigung für 360 und für PS3.
Letztendlich hat die Wii auch viel mehr Grafikpower als die PS3 oder die 360, oder?
Eben. Eindeutig.
Das ist doch ganz einfach. Activision meldet sich auch zu Wort mit Call of Duty 5 und Guitar Hero World Tour. Zwei Titel, über die man schnell sprechen muss. Stoßen mir beide ein bisschen doof auf. Bei Guitar Hero World Tour werde ich jetzt gezwungen, also wieder mir ein Schlagzeug zu kaufen. Und ich werde mir hoffentlich, werde ich so vernünftig sein, nicht zwei Schlagzeuge in mein kleines Studio hier zu stellen, weil dann sind die heiligen Hallen überfüllt. Ja, und Call of Duty 5 wieder back to the roots. Ja, back. Was gibt's da zu lachen?
Ich erinnere mich an unser Rockband-Versprechen,
ja,
was wir uns
ich
wollte es gerade sagen.
Ja, ich kenne mein Versprechen. Deswegen habe ich gesagt, ich hoffe. Ja. Und Call of Duty 5, ich meine, ich habe Call of Duty 4 nicht gespielt, weil ich ja nicht so ein Kriegsspieler bin. Aber selbst ich als Nicht-Call of Duty-Spieler muss ja sagen, was ist das denn? Jetzt gehen sie erfolgreich beim vierten Teil und nehmen endlich mal ein anderes Szenario als dieses 1003-mal durchgelutschte Zweiter Weltkriegsszenario. Und mit Call of Duty 5 machen sie die Rolle rückwärts und sind jetzt beim Pazifikkrieg. Was soll das denn?
Mhm. Also ehrlich gesagt bin ich überrascht darüber. Ich dachte, die wollen jetzt nicht mehr so schnell hintereinander Updates bringen, sondern ich glaube, war nicht mal die Rede, also ich... Vielleicht irre ich mich auch total, aber war die Rede nicht mal von alle zwei Jahre nur noch und dass nur noch das Studio, was Call of Duty 4 entwickelt hat, das Abteil nächste 7. Call of Duty machen soll?
Abteil 7.
Ja, mag sein.
Ist mir wurscht, aber Abteil 7.
Nein, sie haben ja im Prinzip den Zwei-Jahres-Rhythmus schon die ganze Zeit gehabt, indem sie einfach zwei Entwicklungsstudios beschäftigt haben. Ich
dachte, sie hätten aber das eine sozusagen gecuttet und nur noch das eine entwickelt. Aber
Treyarch fliegt raus, allerdings erst nach der Veröffentlichung von Teil 5, was wieder von Treyarch kommt. Und Infinity Ward wird dann weiter exklusiv die Call of Duty-Serie machen, dann aber im Zwei-Jahres-Rhythmus, so ist zumindest momentan der Plan. Und ich denke, Call of Duty 5 kommt ja ganz einfach deswegen zustande, weil es halt seit anderthalb Jahren in Entwicklung ist. Nämlich nach Entwicklung von Call of Duty 3 haben die gleich angefangen, 5 zu machen. Und Activision wurde einfach vom Erfolg von Call of Duty 4 überrollt, als dass sie das Prinzip oder das Konzept von 5 nochmal einstampfen konnten, um es von vorne anzufangen. Deswegen schmeißt man 5 nochmal unter das Volk mit vernünftigen Multiplayer-Komponenten. Scharf bin ich auf 5 auch nicht. Und wird dann mit 6 wieder ein vernünftiges Call of Duty bringen in einem anderen Setting als World War II. Interessant ist auch, Infinity Ward wollte gehen. Die wollten sich von Activision abspalten und ein eigenes Entwicklungsstudio machen, so wie es Bungie auch mit Microsoft gemacht hat. Und die Kollegen von Activision haben Infinity Ward wieder zurückgeholt mit dem Versprechen, dass sie eine eigene Franchise entwickeln können, wo sie exklusiv die Rechte dran haben und auch die einzigen sind, die an der Entwicklung mitsprechen können. Das heißt, wir werden von Infinity Ward neben Call of Duty 6 auch noch ein bislang nicht benanntes Spiel sehen, was dann wieder relativ interessant werden könnte, weil sie dann mal das tun können, was innerhalb von Call of Duty nicht geht.
Vielen Dank, Blue Banshee. Sehr interessante Information. Und wer jetzt denkt, mein Gott, das zweite Halbjahr, das hat ja doch ein paar Perlen, ne? Gears of War, wenn dann nur vielleicht über Import oder Fable oder Little Big Planet oder Motorstorm oder Prince of Persia oder Endwar und dann FIFA und NHL und Football und Mirror's Edge und Spore und Call of Duty. Mein Gott, das sind ja doch ganz viele Spieleperlen. Und dann kommt auf einmal Eidos und sagt, hallo, vergisst mir bitte nicht The Woman of Videospiele, Lara Croft, Tomb Raider, Underworld, kommt auch noch.
Ja,
super, die Begeisterung bei euch. Ich habe das nur extra so angekündigt, dass ihr sagt, ja, Lara ist back.
Also wenn sie das mit der Grafik gut hinkriegen, ich habe die neueste Version für die PSP liegen, habe schon mal ein bisschen angespielt, war ziemlich begeistert. Dann wird das sicherlich ein feines Spiel. Die Frage ist, ob sich das Tomb Raider-Prinzip nicht überlebt hat. Also sie müssen da schon frische Ideen bringen, die Spieler wieder zurück oder die Fans wieder zurück an die Konsolen holen.
Ja.
Also ich habe da ein paar Bilder gesehen, die waren schon sehr vielversprechend. Man muss abwarten.
Uncharted.
Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Uncharted hat letzten Winter richtiges Fund vorgelegt mit der Ansage, in welche Richtung es geht. Man hat Tomb Raider und Gears of War verheiratet und daraus das Genre ein bisschen neu belebt, fand ich. Und Tomb Raider muss in die Kerbe rein. Tomb Raider kann nicht wieder auf dieses Auto-Aiming, ohne dass du einen Gegner siehst, einen Knopf festhalten und nur Feuer drücken, damit irgendwas passiert. Tomb Raider kann sich nicht wieder in den gleichen Rätsel springen, hüpf, hochziehen, Nachguck-Dingern ergehen.
Sie müssen kreativ werden, sie müssen was tun, um die alte Fanbasis wieder zu begeistern. Legend war ein Schritt in die richtige Richtung, hat aber noch vieles von dem gehabt, was das erste Tomb Raider hatte, was Tomb Raider eine relativ einfache Spielserie macht, weil du vieles einfach auf Autopilot spielen kannst.
LucasArts ist kreativ geworden und hat gesagt, Star Wars soll ein bisschen kreativer werden und wird rausbringen Star Wars The Force Unleashed, wo ich glaube, gar keine Wahl habe, ob ich gut oder böse bin. Ich bin einfach böse.
Das wissen wir. Und was spielst du?
Ja, ich spiele das nicht, weil dann wäre ich ein Böser. Ich bin ja immer nur der Gute. Ich will immer nur der Gute sein.
Wie weit bist du bei GTA 4 übrigens?
13%. Das war ich auch, als wir die Aufnahme aufgenommen haben vor, zwei Monaten. Nein. Ich bin ein bisschen in der Gegend rumgefahren, höre mir dann immer dieses Lied an, da dieses 1, 2, 3 Schweine oder so. Das finde ich großartig. Weiß nicht, okay, wisst ihr?
Der russische Hip-Hop-Sender oder sowas.
Ja, genau, der russische, ja, Tiki-Tiki Schweine oder so, das finde ich großartig. Da fahre ich eigentlich nur, bis dieser Titel kommt und dann, wenn er zu Ende ist, dann lege ich auf. Sega, wir haben vorhin schon von Sega gesprochen, bringt auch noch Sonic Unleashed und Disney bringt Pure. Das soll ja auch eigentlich der Konkurrenztitel sein zu Motorstorm. Habe bisher noch keine bewegten Bilder gesehen, habe nur in einem Printmagazin Bilder gesehen und den Journalisten gelesen, der geschwärmt hat von diesem Spiel. Wisst ihr da irgendwie mehr?
Ich muss gestehen, als du heute sagtest, schreib mal Pure mit auf die Liste, habe ich zum ersten Mal im Leben davon gehört und erstmal nach ein paar Bildern gegoogelt, was das wohl ungefähr sein könnte.
Also, machte in dieser, ich weiß gar nicht, welche Zeitschrift das war, machte einen sehr guten Eindruck. Wir werden uns mal überraschen lassen. Also ist, sag ich mal, der Motorstorm-Killer oder zumindest versucht er das zu sein. Und ganz zum Schluss, wir sind alle ein bisschen enttäuscht, wollen das aber jetzt auch nicht so sehr noch lange besprechen. Da brauche ich dann wieder meinen Fußballkollegen Proxy dazu. Konami hat tatsächlich wieder Pro Evolution Soccer angekündigt. Klar, müssen sie auch, sie müssen ja Geld verdienen. Obwohl sie ja eigentlich nach der wirklich missratenen Version 2008 versprochen hatten, mal ein Jahr Pause zu machen und das ganze Spiel nochmal zu überarbeiten. Naja, wir sind skeptisch und FIFA lacht. Da ich von meinen Herren dazu jetzt gar nichts mehr gehört habe, was auch richtig ist, denke ich, kommen wir zum letzten Punkt, denn wir sind schon ziemlich lange dabei und wollen jetzt auch langsam das Ende finden von dieser Sommer-XXL-Ausgabe von dem ersten deutschen Videospiel-Podcast. Lucky, Blue Banshee, was waren denn eure oder was ist denn euer absolutes Lieblingsspiel bisher 2008, wo ihr am meisten Freude hattet, wo ihr sagt, wow, also von den Spielen, die ich bisher gekauft habe oder die ich gespielt habe, war das für mich bisher das Highlight des Jahres. Wer will anfangen?
Bitte Blue Banshee.
Ja, das ist das Spiel, was am meisten Kohle gekostet hat und wo ich garantiert die meiste Zeit drin investiert habe, Rockband. Weil es vieles richtig macht, weil es Spaß macht, weil Drums spielen das Geilste ist, was ich bisher an der Konsole gemacht habe, weil der Shop neue Lieder bringt, weil es immer wieder motiviert und weil es richtig Fun macht, mit mehreren online zu spielen, auch wenn es nicht der Karrieremodus ist. Punkt. Nächster.
Lucky?
Also für mich ganz klar ist es God of War für die PSP. Der Hammer-Titel des Jahres. Ich möchte aber noch einen zweiten Titel nennen, was ich gerade spiele. Das ist SNK Arcade Classics One. Das gibt es, glaube ich, für die PS2. Ich habe es für die PSP. Endlich Neo Geo-Spiele für mich. Ich habe das immer verpasst, weil mir Neo Geo zu teuer war. Hammer-Spiele. Metal Slug drauf. Unter anderem Fatal Fury, King of the Monsters. Also absolutes Must-Have für mich.
Ja, klingt gut. Ich freue mich auch auf God of War für die PSP. Habe ich mir auch zugelegt und ist noch verschweißt. Wartet auf mich, wenn ich in Florida am Strand liege. Ja, und wenn du das jetzt so lobst, ja, umso besser. Freue mich noch mehr auf meinen Urlaub. Also mein Spiel des Jahres kann ich mich logischerweise nur Blue Banshee anschließen, ist auch für mich Rockband. Wir beide haben gesagt, wir kaufen es nicht, wir beide haben es gekauft und wir beide haben es auch nicht bereut, egal was für Prügel wir dafür eingesteckt haben. Ist einfach ein sehr großes Spiel und ich muss wirklich hier nochmal sagen, Guitar Hero World Tour, wenn sie mich jetzt zwingen, da nochmal so viel zu investieren, da müssten schon jetzt Titel kommen, die mich extrem begeistern, weil Rockband wirklich so viel richtig macht.
Der Schlagzeug sieht auf jeden Fall cooler aus.
Ja, das Schlagzeug sieht cooler aus, aber das ist, weißt du, eine Gitarre, die kannst du mal irgendwie an die Wand stellen oder hinter den Schrank stellen, aber so ein Drum, das ist halt schon sehr aufwendig und ich glaube, dass ich finde es auch, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen kundenunfreundlich von Activision. Bei Rockband konnte man auch die Gitarren oder die meisten Gitarren zumindest von Guitar Hero auch benutzen. Und wenn ich wirklich gezwungen werden sollte, dass ich nur deren Schlagzeug benutzen soll bei Guitar Hero World Tour, also...
Vielleicht redest du nochmal mit deiner Frau, ob dein Raum vergrößerbar ist.
Ja, oder ich gehe hier in die Heiligen Hallen, da spielen wir ja eigentlich nicht, aber die sind natürlich unglaublich groß.
Hups, wir werden dieses Thema mal gemeinsam in einem kleinen Podcast im November nochmal ansprechen, wo du mir das Ganze nochmal erzählen wirst.
Warum wir doch Guitar Hero World Tour gekauft haben.
Warum wir beide uns Guitar Hero World Tour kaufen und dass das doch alles toll ist. Und also ich glaube, du kannst mir vieles erzählen, aber nicht, dass du dir nicht Guitar Hero World Tour kaufst.
Wieso glaube ich das auch nicht?
Okay. Damit will ich es dabei belassen. Blue Banshee und Lucky, vielen, vielen Dank für diesen sehr langen ersten deutschen Videospiel-Podcast, für die Sommer-XXL-Ausgabe. Für mich geht es an den Strand, für Broxy geht es auf eine Europareise. Wir schließen hier die Heiligen Hallen und kommen wieder irgendwann Mitte August, höchstwahrscheinlich. Seid nicht traurig, wenn es ein bisschen länger dauert. Vielleicht melden wir uns ja aber auch ein bisschen eher. Also ich denke, es wird ungefähr Mitte August sein. Ich hoffe dann hören, also ich werde mir auf jeden Fall den Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben, dann nach der E3 nochmal anhören und bin mal gespannt, mit wie vielen Punkten wir richtig lagen und mit wie vielen wir falsch. Spannende Ausgabe, definitiv. Blue Banshee, vielen, vielen Dank und auch Lucky, vielen, vielen Dank für eure aktive Mithilfe, war wieder super spannend, sehr interessant und ich bin auch mal gespannt, wie die Community und die Hörer dann diese Aufnahme fanden. Kann ja gut sein, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir eine Konferenz aufgenommen haben. Ich fand es auf jeden Fall super klasse.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich freue mich darauf, den Podcast dann selber nochmal zu hören und meine, in Anführungsstrichen, dummes Gelaber nochmal wahrzunehmen. Hat mich riesig gefreut, hat wieder viel Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal.
Und weißt du, was wir noch machen können, Lucky? Mit Hilfe von Blue Banshee. Ja. Es ist ja die 28. Kalenderwoche. Und vielleicht sollten wir, wie es gute Tradition ist beim ersten deutschen Videospiel-Podcast, ganz zum Schluss nochmal die Top-10-Charts der Woche, die nämlich powered sind von unserer Mutterseite Game30, nochmal vorlesen. Habt ihr die zufällig vor euch liegen oder Blue Banshee, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich hab's offen.
Warte, und Lucky? Ich mach sie kurz auf, ich bin gerade dabei.
Oh, das ist toll. Okay, dann können wir doch schon mal beginnen.
Sag mal ganz kurz, wo finde ich die mit einer lockeren...
Auf der Startseite. Ja,
du gehst einfach auf die Startseite.
Und dann auf die Charts klicken.
Also das, was wir euch jetzt vorlesen, liebe Hörer, das ist also, das sind die Charts von der 28. Kalenderwoche, die begonnen hat am Montag, den 7. Juli 2008. Irgendwann werde ich Rockstar Blue Banshee auch mal erklären, dass eine Woche immer montags beginnt und nicht sonntags. Das ist aber nur eine Insider-Information für später mal. Dieses ist also jetzt die 28. Kalenderwoche ab dem 7. Juli. Und da finden wir auf Platz 10 für die Xbox 360 Unreal Tournament 3.
Dann mache ich mit der 9 weiter. Nächster Ego-Shooter, Bad Company. Ach, Battlefield Bad Company, so rum natürlich.
Ebenfalls für die 360, muss man ja mal sagen, weil unsere Wähler, die bei Game 30 die Charts wählen können, die haben ja immer die Auswahl, ihre Version zu wählen. Richtig?
Richtig. Lucky, hast du die Charts?
Noch nicht. Macht man das nächste weiter?
Okay, dann kommt auf Platz 8 Topspin 3 für die Xbox 360 und für die PlayStation 3, weil ich habe es auch gewotet und ich spiele nur die PlayStation 3-Version, weil ich habe ja nur diese eine. Topspin 3 Tennis also auf 8.
Auf der 7 Metal Gear Solid 4 für die PS3.
Auf Platz 6 Forza 2 Motorsports.
Sehr gut. Auf Platz 5, wer hätte das gedacht, ehrlich gesagt? Euro 2008 ist schon lange vorbei, trotzdem wird es noch gespielt für die Xbox 360.
Auf der 4 Race Driver Grid für die 360.
Auf Platz 3 Grand Theft Auto 4 für die Xbox 360 und die PlayStation 3.
Auf Platz 2, unglaublich, der Oldie unter den Spielen, Project Gotham Racing 4 für die Xbox 360.
Ja, und Spitzenreiter, wie so oft seit Ende Mai, Rockband auf Platz 1 für die Xbox 360.
Rockband kommt wann für die PlayStation 3, Lucky?
Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie es schon wieder verschoben in den späten Herbst. Mhm. Also mal gucken, ob es dann überhaupt kommt.
Die fangen gleich mit dem zweiten an.
Ja, wahrscheinlich. Übrigens fehlt mir, ich muss es nochmal sagen, Hubs, die Musik fehlt mir unter den Charts.
Dieser Unterleger bei den Charts.
Ja, ja. Den fand ich immer so spitz, da habe ich mich immer so drauf gefreut.
Ich ehrlich gesagt auch. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich nicht irgendwo einen schönen Mac Store finde, wo ich mir dann ein schönes Powerbook zulege, wo ich dann mit GarageBand das alles viel besser und viel einfacher vertonen kann, als diese meistens mit Schiebereglern und Holzklötzen noch zu installierende Anlage, die wir hier bei den Heiligen Hain benutzen.
Sehr gute Entscheidung.
Sehr gute Entscheidung.
Euch beiden, vielen, vielen Dank.
Gern geschehen, wie immer.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja. Fand ich auch. Und euch da draußen vielen Dank fürs lange Zuhören. Euch schöne Urlaubswochen oder zumindest Sommerwochen. Und wir hören uns wieder mit der 85. Wann immer das ist. Ist nicht mehr so lange. Wir kommen sicher dazu. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.